Auf dem Weg hierher sind wir an einem Zirkuszelt vorbeigefahren. Circus Voyage. Mir fiel, als ich das las, auf, dass ich über Gemeindevoyage predige. Und hoffe, dass wir zwar viel Freude miteinander haben, aber nicht unbedingt ein Zirkusvoyage sind. Gemeindevoyage, Gemeinde unterwegs, ist eine ganz bestimmte Größe, hat ein ganz bestimmtes Format. Und das nehme ich auf aus dem ersten Petrusbrief und habe am vergangenen Sonntag gepredigt über die ersten Verse des ersten Petrusbriefes. Da ging es um Fremdlingschaft. Und jetzt möchte ich predigen über 1. Petrus 1, Verse 6 bis 9. Da steht, also erstmal ist das ein Jubelruf über die lebendige Hoffnung, die Gott denen gibt, die er wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann kommt der Text, über den ich sprechen möchte. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Ich habe mal eine Frage, gibt es eigentlich noch Schwimmunterricht in den Schulen? Und was ist der geringste Schwimmführerschein, den man machen kann, wie heißt denn der? Nee, Seepferdchen, gibt es immer noch Seepferdchen, ne? Ich möchte nämlich heute über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, Prüfung, und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein, oder erinnerte ich mich, dass ich vor ein paar Jahren, oder da war ich noch in Essen, ein Schulleiter, mit einer Prüfung überrascht habe, die ich in einer Schwimmhalle abgenommen habe, an Kids, glaube ich, das war dritte, vierte Klasse, keine Ahnung. Die Schule hatte Engpässe und eine Sportlehrerin hatte mich darum gebeten, bei der Abnahme einer Seepferdchen-Schwimmprüfung von Kindern zu helfen. So, und ich ging dann in die Schwimmhalle. Alle schön warm da, wie es sein muss, ne? Und wartete, aber die Schwimmlehrerin kam nicht. Und ich habe dann mir überlegt, ich ziehe die Prüfung trotzdem durch. Die Schwimmpässe danach, die trugen meine Unterschrift und unseren Gemeindestempel, evangelisch-freikirchliche Gemeinde Essen-Schonnebeck. Und der Schulleiter, der war nicht nur erstaunt, sondern hat sich da sehr drüber amüsiert. Und er hat die Prüfung auch gelten lassen. Beglaubigung der Schwimmpässe hat er geändert, da war er sehr genau. So, heute geht es beim Thema Gemeinde unterwegs um Prüfung. Um Glauben an Jesus als Teststrecke und um authentische Beglaubigung von Glauben auf dieser Teststrecke. Ich weiß jetzt nicht, wie angefreundet wir sind mit Prüfungen. Und wann wir unsere letzte Prüfung oder wichtige Prüfung ablegen mussten. Mein erster Gedanke zu diesem Text aus dem ersten Petrusbrief lautet: Prüfungspflicht. Es gibt Prüfungen, verschiedene Prüfungen, es gibt Prüfungen, die sind Pflicht, es gibt aber auch Prüfungen, die man sich aussuchen kann. Zum Beispiel am Fernsehen. Sendungen, Dschungelcamp, DSDS, How I Met Your Mother, Bauer sucht Frau oder auch nicht. Man sich diesen Prüfungen aussetzen oder auch nicht. Oder freiwillige Mutproben. Ich habe jetzt von einem Bungee-Springer gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bungee-Springen gemacht habt. Wir hatten einen in der Wir hatten einen in der Jugend in Essen-Schonnebeck damals, wo ich ja im 11 Jahre Pastor gewesen bin. Der ist oben raufgeklärt, da gab einen Kran, da hat man sich hochziehen lassen und ist da runtergesprungen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich habe jetzt von jemandem gelesen, der dabei gestorben ist. Das Seil war zu lang. Er hatte vor dem Sprung von der Brücke die Dehnungslänge nicht mitbedacht und ist dann unten auf den Boden aufgeschlagen. Also es gibt diese Prüfungen, die wirklich nicht sein müssen, denke ich mal. Wie auch zahnärztliche Vorsorge, besonders Männer können auf diese Mutprobe verzichten. Die können Schmerzen aushalten. Oder Führerschein, meine Eltern sind auch ohne gut durchgekommen. Es gibt jetzt eben diese Prüfungen, die man sich aussuchen kann und nicht unbedingt sein müssen. Auch Pflichtprüfung. Vor allen Dingen, wenn man in Bremen wohnt, wird das Wetter zur Pflichtprüfung im Sommer. Viele andere Sachen, die sind Pflicht, zum Beispiel, dass man sich das Ablesen von Verbrauchszählern, wie Wasser und Strom, habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt Prüfungspflicht bei sehr vielen technischen Geräten, zum Beispiel Fahrstühle. Niemand möchte zwischen zwei Etagen im Fahrstuhl festhängen. Oder Flugzeuge, Anzeigenkontrollen, immer wieder vor dem Abflug. Niemand möchte es erleben, dass einem Flugzeug, in dem man unterwegs ist, über einem Ozean in dunkler Nacht der Sprit ausgeht. Zu den Mussprüfungen gehören Verkehrskontrollen, in die man hineingerät, überraschenderweise reingewunken wird. Da gibt es kein Ausweichen oder TÜV. Mein Auto muss allmählich mal wieder zur Hauptuntersuchung. Das kostet wieder Geld, aber das kann ich trotzdem nicht ewig aufschieben. Da gibt es eben Prüfungspflicht. Und Achtung, jetzt kommt's: Für den Glauben eines Menschen an Jesus Christus als Weg zu Gott besteht Prüfungspflicht. So steht es in der Bibel. Und das kann einen überraschen. Bei allen Prüfungen, die mir bevorstanden, habe ich mich immer gut vorbereitet. Und wusste, durch gute Vorbereitung, durch Zeit, die du dafür aufwendest, schaffst du das auch. Aber was gibt es denn bei einer Glaubensprüfung zu prüfen? Und wieso? Geht das überhaupt? Ist Glaube für eine Prüfung nicht viel zu nebulös oder viel zu subjektiv? Petrus schreibt, für den Glauben an Jesus besteht so etwas wie eine Prüfungspflicht. Die Prüfung ist da, jeden Tag. Warum? Das hat damit zu tun, dass Glaube keine Einbildung ist, wenn er echt ist, dass er real ist. Und weil er real ist, ist er auch prüfbar. Und auch deshalb, weil die Prüfungskommission real ist. Das sind nämlich die bösen Jungs einer unsichtbaren Welt, die schon Jesus widerstanden haben und widersprochen haben. Und so kam es zu dem Satz in 1. Petrus 6, ihr freut euch darüber, dass ihr durch Jesus Gott besser kennt, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Viele Tests sind Qualitätsprüfung. Ist etwas echt oder unecht? Wie verlässlich oder haltbar, wertvoll oder sogar unverzichtbar ist etwas? Glaubensprüfungen sind Qualitäts- bzw. Echtheitsprüfungen. Und ich denke, wenn wir uns dafür interessieren, ob unser Glaube echt ist, dann sollten wir wissen, dass Gott das genau dafür prüfen lässt. Und dazu Prüfungsresultate vom Wert des Glaubens an Jesus als Mittler zu Gott. Wenn man die B4 entlang fährt, Bad Harzburg Richtung Erfurt, steht da an der rechten Seite ein Schild und darauf steht 100 Meter Prüffeld. Und es handelt sich auf Farbstriche auf der Straße, ziemlich dick aufgetragen. Und wenn man da entlang fährt auf der rechten Straße, macht es da bup, 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 auf der Strecke, ne, das hört dann aber auch mal auf. Und es handelt sich dabei, dass getestet wird, die beste Farbe für Straßenbemalung. Und Glaube an Jesus ist wie dieses Prüffeld. Und das, was ich heute sage und dieser Text im 1. Petrusbrief, ist wie dieses Schild, Achtung Prüffeld. Und wozu beantwortet Petrus in seinem Brief folgendermaßen? So, auf diese Art wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller, beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer geläutert wird. Gold lässt normalerweise das Herz höher schlagen. Gold ist ein wichtiges Thema, auch in vielen Filmen. Und das ist ein wichtiges Thema im Glaubensleben. Und Petrus, setzt dieses Thema Gold parallel zum Thema Prüfung durch Anfechtungen. Anfechtungen sind eine ganz besondere Erfahrung, die nur die kennen, die mit Jesus leben. Das kann auch gar nicht anders sein, weil die Anfechtung ja gerade das prüft. Man muss also an Jesus Christus glauben, um zu verstehen, was hier mit Anfechtung gemeint sind. Jeder Mensch hat Ärger, aber Glaube kann nur in denen geprüft werden, die Glauben haben, echten Glauben. Und hier kommt der Hinweis auf dieses Gold ins Spiel. Ich habe gelesen, dass ein Tourist, ein Hobby-Taucher an einer Küste in Israel, etwas Metallisches auf dem Meeresboden entdeckt hat. Und er dachte, das ist hier so Touri-Schrott, ne? Oder irgendwie Fanta-Dosen, Cola-Dosen, was da unten liegt. Und da das Wasser ein bisschen trübe war, ist er näher rangegangen und stellte fest, dass das keine Getränkedosen waren oder sonst was, sondern es waren Goldmünzen. Und da buddelte er dann noch ein bisschen und es traten viele Goldmünzen zutage, Geldstücke, hunderte von Jahren alt. Gold. Unbeschadet. Und das ist ein Bild für das, was Petrus uns hier ans Herz legt. Auch uns hier in der Kanzlerstraße lässt Jesus uns das durch diesen Text ans Herz legen. Jeder Christ kann und soll so eine Entdeckung mit seinem Glauben machen. Und dafür sind Anfechtungen da. Gold ist begehrenswert. Es wurde im Altertum im Feuer aus Gestein herausgeschmolzen. Heute macht man das, glaube ich, mit Chemikalien. Und Probleme und Prüfungen sind in diesem Bild wie dieses Feuer. Und ich weiß nicht, ob wir in der vergangenen Woche vielleicht Probleme, die wir hatten, Sorgen, Gedanken, die wir uns gemacht haben, ob wir dieses Anfechtungsgeschmäckle dabei im Mund gehabt haben oder im Herzen. Das würde nämlich dann nämlich bedeuten, dass auch das eine Prüfung dann ist, die dieses Gold zutage fördern soll. Diese Erfahrungen sind nicht sinnlos, sie machen Glauben nicht kaputt, sie machen ihn wertvoller, begehrenswerter, nicht, wie man meinen könnte, verächtlicher. Und deshalb ist es Unsinn, zu Jesus zu kommen, nur damit es einem besser geht. Und damit man ein bisschen mehr Spaß am Leben haben kann, damit man nicht so viele Probleme hat und so, das ist ein völliger Unsinn. Es geht total an dem vorbei, was in der Bibel steht. Und von den vielen möglichen Anfechtungen, die dieses Gold zutage fördern, gibt es vielleicht eine, die jeder Christ kennenlernt, und zwar die Geduldsprobe. Und das ist nicht nur eine dauerrote Ampel oder eine Behörde, sondern meistens sehen wir uns selbst eine Geduldsprobe, wenn es darum geht, was wir für Jesus sein sollten und für Jesus sein könnten. Und wenn uns das beschäftigt. Im Jakobusbrief steht, Anfechtungen zeigen, was Glaube wirklich ist, eine wirkliche Beziehung zu Jesus. Und dass man, weil Anfechtung genau das ist, sich sogar freuen soll, dass wenn man Anfechtungen hat, wenn man merkt, es gibt dieses Geschmäckle in meinem Herzen der Anfechtung, man soll sich darüber freuen, aus dem Grund, den ich vorhin erwähnt habe, weil wenn wir nicht glauben würden und wenn Jesus nicht in unserem Herzen wohnen würde, würden wir das gar nicht erleben. Das ist also dieses Gold und darüber soll man sich freuen. Und noch ein wichtiger Hinweis, Anfechtungen sind zeitlich limitiert. Ich kenne einen Kollegen, der mit mir zusammen studiert hat und er hatte ein ganz großes Plakat draußen vor seiner Tür, so in bunten Regenbogenfarben und da drauf stand, auch dieses geht vorüber. Und das ist, glaube ich, ein chinesisches Sprichwort. Auch Petrus schreibt hier, dass Prüfungen da sind, aber sie dauern nicht für immer. Genauso wie eine Klausur nicht für immer dauert. 4 Stunden vielleicht maximal und dann ist sie zu Ende. Und deswegen steht hier im Text, ihr freut euch eurer Gotteskindschaft, auch wenn ihr eine kurze Zeit leiden wollt, eine kurze Zeit oder eine begrenzte Zeit leiden müsst. Prüfungen sind Durchgangsstationen. 100 Meter Prüffeld, nicht viel mehr. Und heraus kommt die Gewissheit, mein Glaube an Jesus habe ich nicht selbst produziert. Es ist absolut wichtig, dass man das feststellt. Er ist nicht Ergebnis meiner lebendigen Vorstellungskraft, er ist kein Traum. Er lebt in mir, weil Gott lebt und weil ich durch ihn eine lebendige Beziehung zu Gott habe. Und dieses Prüfungsergebnis ist, wie gesagt, Gold wert, so wie es im Psalm 66 steht. Du, o Gott, hast uns geprüft, du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns in die Falle laufen lassen. Bist du schon mal in eine Falle gelaufen, wie man sich da fühlt? Du hast uns in die Falle laufen lassen und schwere Lasten auf unsere Schultern gelegt. Andere Menschen trampelten auf uns herum. Durch viele Feuerproben mussten wir hindurch, aber du hast uns aus der Gefahr befreit und uns mehr gegeben, als wir brauchten. Das gibt es. Auch heute. Die bestandene Prüfung, dann werdet ihr euch freuen. Vor circa 2 Wochen hat die Freundin unseres Sohnes ihr Abschlussexamen gemacht und vor diesem Examen war die Nervosität sehr groß. Aber dann kam die Erleichterung, ein Stein fiel ihr vom Herzen und man konnte es sogar in Lesum aus Leipzig plumpsen hören. Konnte ihre Sachen wegpacken, ihre Prüfungsunterlagen, das Ding war durch. Und so ein Ergebnis steht allen bevor, die heute ihren Versöhnungstermin mit Jesus Christus gemacht haben. Für viele Menschen steht er aus, aber für diejenigen, die diesen Versöhnungstermin wahrgenommen haben, sich darauf eingelassen haben, den Gott in Jesus dieser Welt bereitsteht, denen steht das bevor. Dann werdet ihr euch freuen. Dann bedeutet hinterher am Ende des Tages, und es ist ein Zukunftstermin, ein Erleichterungstag, dann hört man es plumpsen, Lasten fallen ab. Ein Glückstag für die, die Jesus rechtzeitig in ihr Leben einbezogen haben. Und für anderen ein Trauertag. Also, dann werdet ihr euch freuen, bedeutet, es gibt eine Blütezeit der Freude, die heute noch nicht ist und auch noch nicht sein kann, weil sie beeinflusst ist von diesem Prüffeld. Aber diese Blütezeit, das möchte ich hier jetzt mal betonen, schließt Freude und Glück in dieser Welt nicht aus. Umfragen zufolge schätzen sich auf einer Glücksskala von 1 bis 10 weltweit die meisten Befragten bei 7 ein. nur in Bulgarien bei 5,1. Und diese Statistik erfasst alle Gruppen unserer Gesellschaft, auch die, die an Jesus glauben. Auch sie unterliegen den allgemeinen Freudegesetzen. Und das ist auch gut so. Zum Beispiel, Freundschaften sind wichtiger als schnelle Autos, weil man mit Autos nicht über seine Probleme reden kann. Das Geld nur bis zu einem sehr begrenzten Limit zum Glück beitragen kann. Man braucht keine 220 Millionen wie Neymar, um richtig glücklich zu sein. Das geht schon mit sehr viel weniger Geld zu haben. Und dass Menschen glücklicher sind, und das ist auch erwiesen, wenn sie sich für andere einsetzen, als wenn sie das nicht tun. So wie Jesus es vertreten hat in dem Spruch, geben macht glücklicher als nehmen. Also, Christen nehmen teil am allgemeinen Glück. Das ist so. Aber dieses allgemeine Glück hat ein Problem, es ist zeitlich. Irgendwann geht diesem Glück die Luft aus. Das Glück, von dem Petrus den Gemeinden Jesu schreibt, ist nicht zeitlich. Es wird nicht vom Tod begrenzt, es ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist der Grund, dieses Glück jetzt zu suchen. Und es ist ein sehr intensives Glück, das schon heute in unsere Zeit hineinstrahlt. Wie der Duft einer unsichtbaren Fleischsuppe, die in irgendeiner Küche auf dem Herd köchelt, man kann sie die Straße herunter riechen. Christen haben eine Nase dafür. Und deshalb können sie auch ganz anders umgehen mit schwierigen Situationen. Sie können auch anders umgehen, ja, wollen wir so sagen, mit fatalen ärztlichen Diagnosen. Aus diesem Grund. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus, ihr habt ihn nie gesehen, diesen Jesus, habt ihr nie gesehen und liebt ihn doch. Das ist dieser Duft, von dem ich gesprochen habe. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Er beschreibt hier das Gold. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Oder wie es im Psalm 126 in einem Festlied heißt, über die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Becher wieder mit Wasser füllst. Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut den Samen aufs Feld, doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. So ähnlich ist das gemeint mit der Freude derer, die sich durch das Versöhnungsopfer Jesu von ihren Sünden retten lässt. Und ihr Lieben, es ist absolut wichtig, dass das echt ist und dass es die Prüfung besteht, von der ich gerade gepredigt habe. Und diese Freude, die dann danach kommt, wenn sie eintritt, ist nicht mehr zu toppen. Da gibt es sehr viele Bilder für in der Bibel, vor allen Dingen das Bild von einer Hochzeit. Vorfreude darauf könnte zum Markenzeichen dieses Unterwegs sein. Und das wünsche ich mir auch unserer Gemeinde, dass unser Herz diese Nase hat für diesen Duft, für diese Freude auf das, was kommt. Und dass wir uns auch wie Georg unter Druck setzen lassen und uns selber auch freuen, wenn wir anderen Menschen davon weitersagen können. Und dass wir merken, das ist ein guter Grund, von Jesus zu reden, von der in ihm bereitgestellten Versöhnung mit Gott. Amen.